Ja, das ist Ostern, was wir besungen haben. Und im Lesungstext in Matthäus 28 haben wir schon gleichzeitig den Predigttext gehört. Es geht insbesondere heute Morgen um zwei Frauen. Und für die hat sich das Leben radikal verändert. Und wenn man es einmal ganz salopp sagt, dann kann man daran sehen, was passieren kann, wenn man auf einen Friedhof geht. Denn das waren zwei Frauen, die sind auf den Friedhof gegangen. Und es ist interessant, dass sie so gegangen sind, denn sie sind dorthin gegangen auf den Friedhof mit Salben und mit Öl. Ich denke mal, das ist so etwa dasselbe, wie wenn wir heute zum Friedhof gehen mit Blumen, mit Grabschmuck. Man will damit dem Toten so eine letzte Ehre erweisen. Man möchte da zum Ausdruck bringen, wie wichtig dieser Mensch, der da verstorben ist, einem gewesen ist. Und in der Haltung sind diese beiden Frauen, Maria von Magdala und die andere Maria, so ans Grab gegangen. Denen war Jesus schon irgendwie wichtig gewesen in ihrem Leben. Die hatten eine Menge erlebt mit diesem Jesus und die wollten auch über den Tod hinaus zeigen, dass er ihnen von Bedeutung ist. So sind die ans Grab gegangen. An diesem ersten Tag der Woche, an diesem Sonntagmorgen. Aber so sind sie nicht beim Grab angekommen, wie sie sich das gedacht haben, sondern es ist eine Vielzahl von Ereignissen, die all das über den Haufen wirft, was sie sich da vorgenommen haben. Und aus ihrem, Verehrungsglauben, den sie mitgebracht hatten. Ja, so diesen Glauben, dass Jesus schon ein guter Mann war, einer, der seine Spuren in ihrem Leben hinterlassen hat, einer, der auch Salben und Öl in unserer Sprache als so Blumen und Grabschmuck wert ist. Aus diesem Verehrungsglauben entwickelt sich an diesem Ostermorgen ein Osterglaube und das ist was völlig anderes. Das ist völlig anderes. Darum soll es gehen, ja, wie dieser Osterglaube entsteht. Wir sind ja auch bei G in unserer Gemeinde, haben wir diese Praxis, ein Jahresmotto zu haben. Und da wollen wir uns dieses Jahr besonders unsere 5 Gs anschauen. Wir hatten schon das Gebet, den Glauben haben wir im Moment, Gemeinschaft, Gaben und Gottesdienst sollen noch kommen. Schauen wir uns also G wie Glaube an, schauen wir uns an, wie Osterglaube wird, wie Glaube wachsen kann. Jetzt sehen wir das auch gleichzeitig noch hier. Vielleicht kann man auch das untere jeweils abdecken. Dankeschön, damit man es so ein Stück verfolgen kann. Ja, wie kann Glaube wachsen? Ich habe eine Stelle noch, Hebräer 5, da spricht der Autor einmal davon, dass seine Zuhörer oder seine Leser noch Lehrlinge sind, obwohl sie doch eigentlich schon Meister sein sollten in Glaubensdingen. Ich weiß nicht, wer die Woche einmal selber geschaut hat, wie weit es um seinen Glauben bestellt ist, indem er bei Thomas Gottschalk einmal sein Glaubenswissen, sein Bibelwissen überprüft hat. Ich weiß, einige haben es getan. Da kann man auch etwas dran messen, wie weit es um den Glauben bestellt ist. Glaube kann wachsen. Also von da hat vielleicht Ostern auch seinen richtigen Platz in dieser Jahreszeit, wo alles anfängt zu wachsen. Und vielleicht, wenn wir jetzt die nächsten Blüten sehen, wenn wir da herausgehen und bewundern, dass sich mehr und mehr die Blütenpracht und die Blätterpracht entfaltet, vielleicht erinnern wir uns dann daran, dass eben in dieser Weise auch sich unser Glaube entfalten und wachsen soll und wachsen darf und dass Gott selbst daran interessiert ist, dass unser Glaube ja sich entfaltet, wächst und Früchte trägt. 7 Punkte habe ich mitgebracht, 7 Punkte möchte ich entfalten, was sozusagen eine Voraussetzung dafür ist oder was passieren muss, damit Glaube wachsen kann. Und ich möchte das ablesen an diesen beiden Frauen, an Maria von Magdala und dieser anderen Maria, die an diesem Ostermorgen, an diesem Sonntagmorgen ans Grab Jesu kamen. Ich lese dann immer noch einmal so abschnittsweise das, was wir schon im Zusammenhang gehört haben, was Matthäus uns berichtet über diesen Ostermorgen. Also es beginnt so, als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Das ist in gewisser Weise bemerkenswert, dass da zwei Frauen ja, zusammengehalten haben. Wenn man noch davor das Kapitel liest bei Matthäus, dann beschreibt er sogar in Matthäus 27, 61, dass diese beiden Frauen auch dabei waren, als Josef von Arimathäa Jesus in seinem eigenen Grab zu Grabe gebracht hat. Da haben die dabei gesessen, haben sich das angeschaut und gehörten also schon an Karfreitag eng zusammen, und wahrscheinlich sind sie irgendwann einmal im Laufe der Zeit, wo Jesus durch die Lande gezogen ist, zusammengetroffen, diesen beiden Marias, und haben sich gefunden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig auch für unseren Glauben, dass wir solche Partnerschaften eingehen. Jemanden haben an unserer Seite, mit denen man sozusagen durch dick und dünn gehen kann. So wie diese beiden Frauen. Die beiden Frauen haben wohl, das kann man aus anderen Stellen schließen, auch den Sabbat miteinander verbracht und haben sich dann eben, wie gesagt, am Tag nach dem Sabbat, also unserem Sonntagmorgen, dem ersten Tag der Woche, dann auf den Weg gemacht mit Salben und Öl, kann man bei Markus nachlesen, um Jesus eben eine letzte Ehre zu erweisen. Durch dick und dünn gehen. Das ist unser Glaube immer wieder angefochten, und da ist es gut, man hat jemanden an der Seite, der einen mal mitzieht oder den man selber mitziehen kann. Ich wünsche das jedem von uns heute Morgen hier, dass man auf so jemanden blicken kann und sagen kann, ja, mit dem verbindet mich der Glaube an Jesus, mit dem kann ich durch schwere Zeiten und durch fröhliche Zeiten hindurchgehen, mit dem kann ich all das teilen. Jesus hat das ja mit seinen Jüngern auch praktiziert so, immer zu zweit. Er hat viele berufen und hat sie aber immer zu zweit ausgesandt. Und ich denke, darin lässt sich ein wichtiges Prinzip erkennen für unser eigenes Glaubensleben, dass wir so jemanden zu unserer Seite haben. MVM, das steht für Maria von Magdala. Ich weiß nicht, ob das unsere Wahl, meine Wahl gewesen wäre. Das ist ja so eine Frage, wo bekomme ich denn jemanden her, ja, von dem ich sagen kann, der passt irgendwo und mit dem kann ich auch mein Innerstes besprechen, kann ihm meine Glaubensfragen benennen. Ich denke, dass unsere Hauskreise so ein Ort sind in unserer Gemeinde, wo sich solche Glaubenspartnerschaften entwickeln können. Ich denke, es gibt noch viele andere Gruppen und Kreise. In der nächsten Woche laden wir ein für Rallye für Erwachsene. An diesem Kurs kann sich solch eine Glaubenspartnerschaft entwickeln. Es gibt einen Frauenkreis, der sich in der übernächsten Woche trifft, oder ein Männerfrühstück. Da kann man überall Menschen treffen, die auch auf dem Weg sind des Glaubens und mit denen man solch eine Glaubenspartnerschaft begründen kann. Maria von Magdala, ich weiß nicht, ob sie unsere Wahl gewesen wäre. Wir hören von ihr, dass sie eine Frau gewesen ist, die, als sie Jesus begegnete, ja, nicht nur in Sünde verstrickt war, sondern von der Macht des Bösen umgriffen war. Und es heißt dann von ihr, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hat. Was immer das heißt, das hört sich nicht gut an, wenn jemand von 7 Dämonen besessen ist. Solch eine Frau war Maria von Magdala gewesen. Diese Maria von Magdala führt mich zum zweiten Punkt. Denn diese Maria von Magdala, ja, wenn sie denn nun solch eine Frau gewesen ist, von 7 Dämonen besessen, vom Bösen gefangen, umstrickt, dann erhören wir hier zumindest, dass sie zur ersten Osterzeugin wird. Und ich meine, das macht Mut. Ja, dass Jesus und auch Ostern diese Kraft hat, Menschen zu verändern, aber natürlich auch von ihrer Seite aus diese Bereitschaft da gewesen ist, sich von Jesus verändern zu lassen. Und so macht sie eben diese, na soll ich sagen, Karriere von einer Frau. Ja, das ist so die Frau, von der wir im Neuen Testament hören, die also mit solch einer Vielzahl von Dämonen besessen war. Wenn 7 meint, dass es unzählbar ist, ja, dann war das die Frau, die am tiefsten gefangen war in diesem dämonischen Mächten. Und die aber jetzt, hören wir hier, auch am höchsten herausgegriffen wird und Osterzeugin wird. Also Jesus geht schon interessante Wege mit den Menschen. Und vielleicht ist dahinter, ich habe das mal in Klammer geschrieben, auch so eine Art Regel zu finden, dass vielleicht die Menschen, die am tiefsten gefallen sind, die am weitesten von Gott entfernt sind in ihrem Leben, dass die, wenn sie dann von Jesus ergriffen werden, wenn sie Jesus begegnen, am Ende die sind, die am mutigsten, am wagemutigsten sich auch für Jesus einzusetzen wissen. Also Maria von Magdala wäre so ein Beispiel, wo jemand solch eine, in Anführungszeichen, Karriere macht. Und das soll uns auch Mut machen, soll uns auch bereit machen, uns Jesus, ja, in die Hand zu geben, zu sagen, Jesus, verändere mich. Verändere mich so, wie du diese Maria von Magdala verändert hast. Nimm all das hinweg, was mich von dir trennt, nimm all das hinweg, was mich gefangen hält, dass ich ganz frei werde für dich und ganz frei werde und dir und dieser Welt dienen kann. Also die Jünger waren immer durch die Bank weg ganz gewöhnliche Menschen gewesen. Und hier hören wir es, auch ganz gewöhnliche Frauen, ja nicht nur gewöhnliche, vielleicht in der Hinsicht auch Menschen, die ganz tief verstrickt und gefallen waren. Und die greift sich Jesus heraus und die verändert er. Und diese Bereitschaft, sich verändern zu lassen, die trägt dazu bei, dass Glaube wachsen kann. Und dann hören wir von einer dritten Bereitschaft, einer dritten Voraussetzung dafür, dass Glaube wachsen kann. Und das zeigen diese Maria von Magdala und diese andere Maria ganz deutlich mit ihrem Leben. Sie sind bereit, Jesus zu dienen. Sie möchten ans Grab, um diesen Jesus zu salben. Selbst dem verstorbenen Jesus möchten sie noch ihre Ehre erweisen, möchten ihm dienen. Von dieser Salbung Jesu hören wir schon bei Johannes im Vorfeld am deutlichsten. Da ist es nochmal eine Maria von Bethanien, die Schwester von Lazarus. In Johannes 12 wird uns berichtet, da hat man zu Ehren Jesu ein großes Fest gegeben. Also das haben wir öfters gehört, dass Jesus ja gerne feierte. Und hier wurde ein Fest gegeben, weil ein Lazarus vom Tode auferweckt worden ist von Jesus selbst. Und dann hat man Jesus noch einmal eingeladen. Und Martha, wie so oft, dient wieder der ganzen Festgesellschaft. Lazarus, wird gesagt, war bei der Festgesellschaft mittendrin. Natürlich, er war der Anlass des Festes. Er war derjenige, der ja ein Wunder an sich selbst erlebt hatte. Und dann hören wir von Maria, seiner Schwester, dass sie kostbare Narde, ein Öl, in Anführungszeichen, an Jesus verschwendet hat. Sie salbt damit seine Füße, trocknet die Füße mit ihren Haaren und dann regt sich ein Jünger auf, es ist Judas, der Jesus kurz darauf verraten sollte, und dieser Judas regt sich auf und sagt, Mensch Jesus, diese kostbare Narde, dieses kostbare Öl, was hätte man damit, wenn man das für teures Geld verkauft hätte, nicht alles Gutes tun können, hätte man viele arme Menschen mit helfen können. Und Jesus, wie reagiert Jesus? Jesus sagt, nein, nein, lass mal, hier dient jemand mir, diese Maria dient mir. Sie verschwendet das nicht, wie du es siehst, sondern sie ist bereit, ja, all das, was sie besitzt, für mich einzusetzen. Und da sagt, sie gibt damit schon mal, sie salbt mich damit schon einmal so, wie ich bei meinem Begräbnis gesalbt werden werde. Bereitschaft, Jesus zu dienen. Das kann sich so ausdrücken, wie es sich bei Maria von Bethanien ausdrückte, die bereit war, ihr teures Nardenöl, das stammt übrigens aus einer Pflanze, die man nur im Himalaya findet, daran lässt sich dann erkennen, wie wertvoll es gewesen sein muss, nach solch einer weiten Strecke, bis es dann nach Jerusalem durch Händler gebracht worden ist. Sie war bereit, ihr kostbarstes Jesus zu geben. Sie war bereit, diesem Jesus zu dienen. Und so waren es auch diese beiden anderen Marias, die am Ostermorgen ans Grab kommen, bereit, Jesus zu dienen. Ich habe einmal von einem befreundeten China-Missionar den Satz gehört, und er hat mich immer wieder zum Nachdenken angeregt: in dem Maße, wie ich bereit bin, mich Gott zur Verfügung zu stellen, in dem Maße kann Gott auch in meinem Leben wirken. In dem Maße, wie ich bereit bin, mich Gott zur Verfügung zu stellen, kann er auch in meinem Leben wirken. Bereitschaft, Jesus zu dienen, lässt Glauben wachsen. Und dann kommen etwas, na, das ist besonders hier im Mittelpunkt, nämlich bereit zu sein für Überraschungen. Ich weiß gar nicht, ob die Frauen jetzt wirklich so bereit waren. Das gibt der Text nicht unbedingt her, aber sie haben Überraschungen oder Überraschendes erlebt. Denn das heißt dort bei Matthäus: plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich darauf. Das ist schon erstaunlich genug, aber dann geht's weiter. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und die Reaktion darauf ist auch überraschend. Die Wachtposten stürzten vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Also, ich denke, keiner von uns, der den Weg zum Friedhof einschlägt, rechnet mit solch einer überraschenden Wendung. Und ich nehme mal an, dass es auch bei Maria von Magdala und Maria nicht anders gewesen ist. Aber bereit zu sein für solche Überraschungen ist wichtig, damit sich unser Glaube entfalten kann. Vielleicht kann man das mit einem ganz einfachen Vergleich aus unserem Alltagsleben verdeutlichen. Es gibt ja auch beim Einkaufen unterschiedliche Einkaufstypen. Ich will mal zwei benennen, wahrscheinlich gibt es noch viele Variationen. Da gibt es den Einkaufszettelkäufer. Das ist also derjenige, der sich also zu Hause zunächst einmal hinsetzt, einen Einkaufszettel schreibt und nach diesem Einkaufszettel dann auch ganz, ich will mal sagen, stur vorgeht. Und daneben gibt es die, das sind Spontankäufer, die nehmen den großen Wagen zur Hand und laufen dann durch die Regale und sehen dies und das und am Ende ist der Wagen auch gefüllt, ohne dass man vorher einen Einkaufszettel geschrieben hat. Ich will mal sagen, das sind also spontane Menschen, Menschen, die sich überraschen lassen. Und will uns ermutigen, auf diese Weise auch für Überraschungen offen zu sein, wie es der Glauben mit sich bringt. Also nicht nur vorschriftsmäßig vorzugehen und zu sagen, so muss es sein oder so wird es sein, sondern zu sagen, ich will bereit sein, mich von Gott überraschen zu lassen. Das muss dann vielleicht nicht ganz so dramatisch aussehen wie hier am Ostermorgen. Also weder beim Einkaufen noch beim Glaubensleben, so muss dann die Erde beben und Engel, blitzende Engel mit hellen Gewändern müssen auftauchen und nicht alle Leute rechts und links von uns müssen wie tot umfallen. Aber ich hoffe, alle verstehen, was ich meine. Überraschen, für Überraschungen offen sein. Im Jakobusbrief heißt es einmal, ja, ihr plant sehr viel und ihr nehmt euch dies und das vor. Und Jakobus erhebt sozusagen den Zeigefinger und sagt, Leute, wenn ihr schon meint, ihr müsst alles im Voraus planen und festlegen, dann sagt wenigstens dazu, so Gott will und wir leben. Macht diese Einschränkung. Sagt, okay, ich nehme das vor, aber Gott mag noch was ganz anderes vorhaben. Und dafür bleibt offen. Das ist so wichtig, dass wir dafür offen bleiben in unserem Glaubensleben. Wenn wir dafür nicht mehr offen sind, für diese Überraschungen Gottes, für das Eingreifen und Durchgreifen Gottes, dann wird auch unser Glaube nicht wachsen und sich entfalten können, so wie hier bei Maria von Magdala und der anderen Maria. Der nächste Punkt, die nächste Bereitschaft ist darin, dass wir bereit sein sollten, uns gründlich zu informieren. Ich lese euch uns etwas mal, wie es weitergeht, und lasse aber einmal einen Satz weg. Mal schauen, ob uns das irgendwie dann komisch vorkommt. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Darum beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Hört sich gut an, oder? Habe ich einen Satz weggelassen? Ich weiß, wer jetzt die Bibel dabei hat, oder?
Kommt und seht die Stelle, wo er gelegen hat.
Sehr gut. Ja? Es steht auch noch da. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ach, den Satz kann man gut weglassen. Ja, das macht ja auch Sinn. Also, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Darum beeilt euch. Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Soll man einfach dem Engel mal so glauben. Ist ja auch ein Engel. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, ja, da lebt man den Glauben auch so und sagt, naja, das ist halt so, wird so gesagt. Es gibt auch Theologen, die sagen, diesen Satz, den Herr Mittelmann gerade zitierte, der ist eigentlich überflüssig. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Das ist eigentlich überflüssig. Das braucht ein guter Glaube nicht. Der verlässt sich ganz sozusagen auf Worte. Aber hier erfahren wir, und dieser Satz ist eben nicht rausgelassen, sondern er steht da, weil ihn der Engel gesagt hat. Und er hat wohl die Bedeutung, dass unser Glaube daran wächst, wenn er sich informiert. Und er darf sich informieren. Und wir dürfen sozusagen hineinschauen in das Grab. Und wir dürfen die Stelle sehen. Wir dürfen die Leinenbinden sehen. Und wir dürfen mit den Frauen sagen, Mensch, ja, da lag er und jetzt liegt er nicht mehr da. Weil nämlich, wenn Gott handelt, dann hinterlässt er auch Spuren in der Geschichte. Und weil er Spuren in der Geschichte hinterlässt, dann kann man das auch sehen, kann das feststellen. Gibt es an vielen anderen Stellen auch, also da gibt es dann, das ist nicht unser Predigttext heute, aber das zeigt es auch, diesen Thomas, der sagt, also wenn ich Jesus nicht gesehen habe und mal meine Finger hab da in die Wundmale legen dürfen, dann glaube ich das nicht. Da könnt ihr mir vieles erzählen. Und darum ist es auch so wichtig und gut, dass es Archäologen gibt, die graben und dann bestätigen können, die Angaben, die die Evangelisten machen. Oder es auf andere Weise Hinweise gibt, die unseren Glauben bestätigen durch das, was andere Historiker vor vielen tausend Jahren aufgeschrieben haben. Das ist gut so und soll so sein. Weil nämlich Glaube nicht einfach ein Luft- oder Hirngespinst ist, sondern eben seine Spuren in der Geschichte hinterlässt. Ich habe noch einen Autor dazu geschrieben, Heinz-Peter Hempelmann. Wer sich damit mehr beschäftigen möchte, dem empfehle ich diesen Mann, einer meiner Lehrer gewesen, ein studierter Mann, Philosophie und Theologie studiert, der sich in einem Buch über die Auferstehung sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und er stellt sich zu Beginn der Frage, die einmal der Literat Heinrich Böll gefragt hat, hätte ich denn damals auch ein Foto von dem auferstandenen Jesu machen können? Interessante Fragestellung, und dieser Fragestellung ist, wie gesagt, Heinz-Peter Hempelmann in seinem Buch über die Auferstehung nicht ausgewichen, sondern hat sie sehr detailliert und sehr fundiert beantwortet. Und ich darf es ganz kurz sagen, er hat sie mit einem Ja beantwortet und darüber hinaus auch noch ein Nein gesagt, weil er sagt, dieser Jesus hat nicht nur Spuren in der Geschichte hinterlassen in Raum und Zeit, sondern ist mit der Auferstehung auch über Raum und Zeit hinausgeschritten und kann von daher auch nicht von Raum und Zeit festgehalten werden. Auch dazu gibt es einige Geschichten in der Bibel. Ich nenne nur kurz, dass Jesus in der Lage war, auch Wandhindernisse zu durchschreiten. Also all diese Dinge kann man sich noch näher beschäftigen, soll man sich näher beschäftigen, weil das dazu beiträgt, auch dass unser Glaube wächst. Das ist sozusagen für den Sachverstand gewesen. Und das gehört dazu zum Glauben und das gehört auch zu Ostern dazu, dass wir sachliche Informationen haben, für den Sachverstand Informationen bekommen. Aber dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Dann geht der Glaube hinein ins Gefühlsleben. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie hier der Gottesdienst begonnen worden ist, ob das großer Jubel ausgebrochen ist und alle haben Hurra geschrien und haben auch die Arme mal in die Luft gehoben und sich tierisch, sagen die jungen Leute, gefreut, dass dieser Jesus auferstanden ist. Also wie weit gehören Gefühle dazu? Ich kann mich erinnern, dass ich in den ersten Wochen und Monaten hier öfters mal Predigten hatte, wo immer wieder das Gefühl zum Vorschein kam. Ich freue mich, dass es heute wieder mal so weit ist. Als ich lese bei Matthäus weiter, da heißt es nämlich, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Nicht wahr? Also das ist jetzt nicht mehr, die hält nichts mehr sozusagen auf dem Stuhl, hätte ich jetzt gesagt, wenn sie auf dem Stuhl gesessen hätten. Also Ostern hat etwas mit Gefühlen zu tun. Und der Glaube hat etwas mit Gefühlen zu tun. Und wenn er wachsen soll, dann braucht es auch diese Gefühle, in die er sich sozusagen auszudrücken vermag. Da ist aber etwas, zunächst einmal gesagt, das möchte ich Osterschrecken nennen. Also das ist ein Moment, der vielleicht so in unserer Gesellschaft gar nicht mehr vorkommt, ja. Also bunte Ostereier und Osterhasen verbreiten wenig Schrecken, denke ich mal. Aber hier hören wir es ganz deutlich. Das, was diesen beiden Frauen begegnet ist, das hat sie nun wirklich erschrocken. Und das scheint zum Glauben auch dazu zu gehören. Das scheint ein Teil des Glaubens zu sein, solch eine Ehrfurcht zu gewinnen vor dem Unglaublichen, was da geschehen ist. Und dieser Osterschrecken, der paart sich dann mit einer Osterfreude. Das kennen wir vielleicht auch von vielen Osterliedern her. Und das ist ja auch richtig so. Eine unbeschreibliche Freude heißt es in meiner Übersetzung. Eine Freude, die ihren Anlass darin hat, ja, dass plötzlich alles wieder auf den Kopf gestellt ist. Da ist man mit Öl und Salben, so ist man ans Grab gegangen und merkt, hoppla, der Tote ist gar nicht mehr da. Alles ist plötzlich anders. Und plötzlich wissen diese beiden Frauen auch, dass alles das, was Jesus gesagt hat, eingetroffen ist. Dass das nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf dem Felsen seines Wortes gebaut ist. Das weckt ihre Osterfreude. Und das bringen sie zum Ausdruck. Und das darf auch in unserem Glauben so ein Element sein, solche Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und dann nenne ich das mal noch heilige Unruhe, ja? Also die Gefühle sind da und das muss raus. Also da muss man, da hält einen nichts mehr zurück. Und sie wollen das sofort weitersagen, sofort. Und machen sich auf den Weg zu den anderen, zu den Jüngern, um ihnen diese grandiose Neuigkeit zu bringen. Und ich denke, das werden sie nicht sachlich erzählt haben, sondern das werden sie eben mit all diesen Gefühlen zum Ausdruck gebracht haben. So wächst Glaube. Und dann der letzte Punkt, bereit von Jesus weiterzusagen. Das waren sie in der Tat, das waren sie schon, als der Engel zu ihnen sprach und sagte, kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat, dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Also der Engel sagt schon, ich habe eine Botschaft und ihr tragt diese Botschaft weiter. Und das genügt ihnen schon, sich auf den Weg zu machen. Und als sie dann so laufen, da heißt es, sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht, geht. Sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Das ist ganz erstaunlich, ja? Also Jesus sagt nichts anderes, als was schon der Engel gesagt hat. Geht zu den Jüngern, zu meinen Brüdern, sagt Jesus hier, zum ersten Mal übrigens nennt er sie Brüder. Geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, wir treffen uns in Galiläa, auf einem Berg. Ihr wisst schon, den Berg, wo ich zuerst zu euch gesprochen habe. Also er bestätigt nur noch das, was der Engel gesagt hat. Und das Erstaunliche ist, diese Frauen waren bereit, diese Botschaft schon auszurichten, als der Engel zu ihnen gesprochen hatte. Die hätten, im Grunde genommen hätte ich auch diesen Abschnitt wieder weglassen können, dann wären die, glaube ich, auch zu den Jüngern gerannt und hätten all das berichtet, was sie erlebt hatten. Vielleicht hätten wir es manchmal gerne anders, dass wir sagen, ach, erstmal Jesus begegnen, irgendwie was Tolles erleben mit diesem Jesus. Und dann wäre ich auch bereit, mich für Jesus auf den Weg zu machen. Hier ist die Bereitschaft von vornherein da, zu sagen, wir laufen los. Und indem sie losgelaufen sind, bekommen sie quasi sozusagen noch als Bonbon den auferstandenen Jesus persönlich in Blick. Und was sie tun, das kann ich so gut nachvollziehen. Sie versuchen ihn festzuhalten. Das heißt, sie umklammerten seine Füße. Ich nehme das mal als Hinweis, dass auch wir das dürfen. Jesus an den Füßen festhalten. Ich weiß nicht, was die Füße wären für uns. Also wir haben Jesus nicht so vor Augen. Aber vielleicht sind das einzelne Worte, die Jesus mal gesagt hat, an denen wir uns so festklammern wollen. Und dann haben wir so Verse aus der Bibel und von denen lassen wir nicht locker und sagen, hier, das, Jesus, hast du gesagt, daran halte ich mich fest. Das können solche Füße sein, an denen es sich festzuhalten gilt. Und zuletzt eben, wie gesagt, wird der Glaube da wachsen, wo wir bereit sind, von Jesus weiterzusagen. Zweimal geht zu den Jüngern. Und diese beiden Frauen haben es getan. Und diese beiden Frauen dürfen damals wie heute uns zum Vorbild werden, damit auch unser Glaube groß und stark wird, so wie es der Hebräerbrief erwartet und Ostern sich ausbreitet in unseren Familien, Freundeskreisen, in unserer Stadt, in unserem Land. Soweit.